Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können und jetzt das Wort zusammen anschauen. Eine Ansage darf ich vorher noch ergänzen. Hier liegen CD-Sets bzw. MP3-Format-Sets und Normal-CD-Sets der Zellkonferenz in Freiburg. Die könnt ihr euch mitnehmen. MP3 kostet 2 Euro und CD 5 Euro. Bitte, bitte macht Gebrauch, vor allen Dingen der Zellleiter, aber auch jeder andere. Und wenn es am Geld scheitert, nehmt es euch trotzdem mit, soll ich euch sagen. Ja? Also hört es euch an und habt teil an diesen wunderbaren Botschaften, die in Freiburg gepredigt wurden. Ein kurzes Gebet schicke ich voran und dann geht's los. Okay? Lasst uns die Augen kurz schließen und Gott einladen. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart, für deinen Geist und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen heute Morgen veränderst, dass du sie transformierst durch dein Wort. Herr, ich bete, dass du uns überführst, dass du uns ermutigst, auferbaust durch dein Wort. Wir lieben dich und wollen lernen von dir. Amen. Meine Predigt heute Morgen heißt, wie lange noch? Wie lange noch? So eine Frage, die man sich manchmal stellt. Gestern Nacht habe ich mir die gestellt. Ich wohne in einem sehr schönen Dorf, das gestern sein Sommerfest gefeiert hat, die Straße gesperrt und unmittelbar vor meiner Haustür viel Lärm gemacht hat. Und um 3:10, als der Diskjockey dann ein Lied auflegte mit einem sehr hämmernden Basston, der, selbst wenn ich mir die Ohren zugehalten hätte, mein Bett immer noch hat vibrieren lassen und ich das Gefühl hatte, ich höre dieses Wum, 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 Wum in meinem Bauch, da habe ich auch gedacht, wie lange noch? Dann habe ich gespürt, ich bin hellwach und dachte, was machst du nun? Stehst du auf, gehst was lesen. War in letzter Zeit sehr traurig, weil ich wenig Lesezeit hatte, so in normalen Büchern, Bibel, das hat immer geklappt, manchmal auch so eine Seite, aber es war sehr dünn. Und habe ich gedacht, machst was Sinnvolles, bis du wieder müde wirst, gehst du lesen. Mich in die Küche gesetzt, hab's Buch geholt. Hab mich nebenbei beim Lesen noch ein bisschen geärgert über die, die draußen Krach gemacht haben. Hab mir schon vorgestellt, dass ich vielleicht doch zum Bürgermeister in die Sprechstunde gehe und sag, boah, das wäre irgendwie cool, wenn ihr vielleicht 1 aufhören könntet nächstes Jahr. Weil wir wollen sonntags im Gottesdienst, die Leute da draußen wahrscheinlich alle nicht. Und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, die Entscheidung, ob man sonntags im Gottesdienst sitzt, die fällt meistens nicht sonntags morgens, sondern am Samstag. So wie man den verlebt. Oder ob man morgens stille Zeit hat, entscheidet sich nicht am Morgen, sondern am Abend vorher. Und ja. Und ich las, und ich musste fast lachen, als ich las, in einem Buch über körperliche Heilung, berichtet der Autor, wie er in einem Türkei-Aufenthalt ein Hotelzimmer bewohnt, was durch Baulärm ziemlich beeinträchtigt war. Und sie lagen nachts wach und sie konnten nicht schlafen, weil die guten Türken auf der Straße Krach gemacht haben, die Arbeiter sich zugeschrien haben, die Maschinen gehämmert haben. Und er sagt, er hat dann vom Heiligen Geist bezeugt bekommen, er soll sich nicht Anstoß nehmen daran, soll sich nicht ärgern und Groll aufbauen, sondern seine Ohrstöpsel anziehen und das ertragen und Gott bitten, dass sie trotzdem schlafen können. Das hat er dann gemacht. Dann habe ich irgendwie gedacht, sag mal, Gott, versteht ihr so in meinem Gefühl, ich bin jetzt hier der, der in seinem Recht verletzt wird, der irgendwie denkt, wir haben das jetzt jahrelang ertragen und immer auf den Sonntag, die Nacht ist es. Und dann sitze ich nachts da, lese friedlich in meinem Buch und dann kriege ich noch den Finger auf die Brust gesetzt. Versteht ihr? Also Gott sieht alles, oder? Weil, wer wusste, ich habe vielleicht 3 Seiten gelesen in dem Buch, das ist so ein Schinken, ihr Zellleiter wisst alle, das orangene Buch, ziemlich hinten kommt die Geschichte, freut euch schon drauf. Danke, Herr, also soll ich wohl nicht zum Bürgermeister gehen und mich beschweren oder um etwas mehr Rücksicht bitten, sondern es in Liebe ertragen und so viel Salz sein, dass da immer weniger zumindest nachts sich dazu saufen, sondern dass sie früh ins Bett gehen, weil sie in irgendeinen Gottesdienst wollen. Amen. Vielleicht ist das der Weg. Also irgendwie schien mir das so. Ich muss noch drüber nachdenken. Wie lange noch? Wie lange noch? Jetzt ist das Thema heute nicht ganz so heiter, weil die Frage möchte ich uns mit euch zusammenstellen. Wie lange dauert's noch, bis Jesus wiederkommt? Das ist mein erster Punkt. Was denkt ihr? Wie lange noch? Es gibt viele Christen, viele Menschen, von denen ich sagen würde, sie sind sehr eng mit Gott verbunden, die sagen, ich werde es noch erleben, bis der Schnitt kommt in der Geschichte. Die Bibel sagt auch, niemand weiß es wirklich. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, war das mit den Mayas und mit dem Film im Dezember diesen Jahres, soll es glaube ich sein, ne? Also das ist nicht, Gott hat gesagt, niemand weiß das. Also gibt es kein Datum, auf das du dich verlassen solltest, sondern du solltest vorbereitet sein, heute, in der Urlaubszeit. Du solltest vorbereitet sein, wann auch immer, auf die Wiederkunft Jesu. Was sagt die Bibel dazu? Ich lese uns aus Matthäus 25 einige Verse. Die Bibel sagt dort, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er sich auf den königlichen Thron setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er auf die rechte Seite stellen und die Ziegen auf die linke. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mir für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die Gottes Willen getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir Kleider? Wann warst du krank und wir sorgten für dich oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich will es euch sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Satan und seine Helfer vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis und wir hätten uns nicht um dich gekümmert? Aber er wird ihnen antworten, ich will es euch sagen. Was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe, die anderen aber, die Gottes Willen getan haben, empfangen das ewige Leben. Boah, das ist ein hartes Wort. Wie können wir das verstehen? Und wir, die wir die Bibel gelesen haben, die wir das Neue Testament uns schon intensiver betrachtet haben, wir haben doch gelesen, wir werden doch aus Gnade errettet. Oder ist es jetzt doch so, wie in unserem Theaterstück vor kurzem, Marions Rolle, die sagt, ich habe doch mit Behinderten gearbeitet, das muss doch reichen, um in den Himmel zu kommen. Ist das jetzt ein Widerspruch? Was meint die Bibel? Was meint Gott, wenn er das sagt? Was lernen wir daraus? Fangen wir mit kleinen Schritten an. Also für mich ist die Lehre oder ein Punkt, den ich als Rückschluss aus diesem Text ziehe, wenn ich Jesus liebe, dann tun wir die Dinge, die Gott wichtig sind. Dann tun wir, was ihm am Herzen liegt. Und zwar ganz oft, ohne dass du dir dessen bewusst bist und ohne dass du eine Kerbe auf dein Holz schnitzt. Zack. Wieder einem von Jesus erzählt, zack. Wieder einem, der Geldschwierigkeiten hat, 50 Euro geschenkt, zack. Ganz unbewusst, ganz nebenbei, wie Marion so schön gesagt hat, aus Liebe tun wir die Dinge und denken uns gar nichts dabei, berechnen nicht. Unsere Liebe zu Gott, unser Glaube, unser Vertrauen hat immer Werke. Ein Glaube, der nicht zu Taten führt, schreibt Jakobus in seinem Brief im 2. Kapitel, ist tot. Wenn du Möbel kaufen gehst, fährst ins Müllerland, fährst zum Ikea oder wo auch immer du guckst, dann stehen in den Regalen oder auf den Tischen Obstschalen. Aber die Äpfel sehen zwar aus wie Äpfel, aber ich glaube nicht, dass einer von euch schon mal versucht hat, reinzubeißen. Ich hoffe es nicht. Und wenn, dann merkst du schnell, Es sieht zwar genauso aus, aber es ist nicht, was es dir verspricht. Und ein Glaube, der nur redet, dem fehlt die Substanz. Dem fehlt der Inhalt, das Fruchtfleisch. Der ist aus Pappmaché. Ja, so. Glaube hat Beine, habe ich mir mal notiert. Glaube hat Hände. Wenn ich meinen Mann liebe, dann werde ich ihm das nicht nur sagen, dann wird er das im Alltag auch merken, indem ich nicht jeden Tag Linsensuppe koche. Ich koche sie eigentlich nur, wenn er nicht da ist, weil er sie eklig findet. Ja. Ist es schlimm? Nö. Kann ich trotzdem Linsensuppe essen? Ja. Aber meine Liebe zu ihm äußert sich in meinen Taten. Pink ist eine Farbe, auf die wäre ich alleine nicht gekommen, aber ich habe mir jetzt eine pinkfarbene Hose gekauft. Ich früher nie gemacht, weil er die Farbe so toll findet. Liebe hat Werke und deine Liebe zu Gott hat auch Werke. Das ist total normal. Und wenn die Werke fehlen in deiner Ehebeziehung, in deiner Verlobungs-Freundschaftsbeziehung oder wenn sie fehlen in deiner Beziehung zu Gott, dann solltest du vielleicht auch mal von 3:10 bis 3:30 in die Küche gehen in der Nacht. Da hast du das. Also man hat da wirklich Lesezeit, man hat da Zeit zum Nachdenken. Ich habe noch eins vergessen, das muss ich jetzt noch hinterher schieben. Um 3 war dann Schluss, also 10 Minuten, nachdem ich runtergegangen bin. Und dann hörte ich, war alles zu, Rollläden, Fenster, aber das nützt nichts. Sie sind richtig laut, die haben gute Boxen. Dann sagt er, oh schade, das ist schon vorbei. Sie haben dann gespielt, ist es wirklich schon so spät? Wer hat an die Uhr gedreht, dieses Ding da? Und dann sagt er, vielleicht können wir ja nächstes Jahr länger machen. Und ich dachte, nein, ich gehe zum Bürgermeister, da hatte ich die Seite noch nicht umgeschlagen. Liebe hat Werke. Manchmal erträgt Liebe auch Dinge, die man nicht nachvollziehen kann. So, ich lerne das mal. Frag mich mal nächstes Jahr, ob es Sommerfest schon war und ob ich was gemacht habe. Bitte? Ja, das ist... Aber wenn man sich so im Recht fühlt, das macht sehr wach. Das ist dumm, total dumm. Glaube hat Beine, Glaube hat Hände. Jeder, der dich beobachtet, jeder, der dich wirklich kennt, so deine Familienleute mal, vielleicht auch die Arbeitskollegen, weiß es nicht, manchmal kann man da ja auch eine Fassade aufrechterhalten, die erkennen schon, ob dein Apfel ein Apfel ist oder Dekoration, ob dein Glaube lebendig ist oder Fassade. Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die sehen unsere Werke. Ich habe mich erinnert, als ich das hier vorbereitet habe, wir haben uns 1988, also was den Bernd und mich jetzt betrifft, Anfang des Jahres bekehrt. Und das ist lange her. Und wir haben natürlich sofort allen Leuten von Jesus erzählt. Aber es gab so einen Schnittpunkt in unserem ganz persönlichen Leben, der Leute sehr nachdenklich gemacht hat. Und das war im Jahr 1997, nämlich 9 Jahre später. Da hat Bernd seine Arbeitsstelle gekündigt, weil Gott ihm den Eindruck gegeben hat, er soll vollzeitlich in der Gemeinde arbeiten. Und ich war schwanger, mein Job, mein Gehalt würde wegfallen. Wir haben gerade doppelt so große Räume angemietet. War eine perfekte Zeit, um seinen Job aufzugeben und sich abhängig zu machen von diesem Apparat Gemeinde, der damals noch viel kleiner war als heute. Er hat mir das gesagt, kennt die Geschichte viele von euch. Ich habe geheult, weil ich wusste, es ist Gottes Wille. Ich hatte ein inneres Zeugnis in meinem Herzen, dass das so richtig ist, das zu tun. Und Bernd hatte einen coolen Job. Und er hat viel Geld verdient und er hat Angebote bekommen, genau passend in dieser Zeit weiter aufwärts zu steigen, in die Geschäftsstelle, in die Zentrale der Firma zu kommen. Er hat sich bewährt, die haben gesehen, er ist gut. Und all das weg. Und ich kann mich erinnern an eine Frau, die hatte einen ungläubigen Partner zu der Zeit. Und dieser Mann, der hat mit uns darüber gesprochen. Er hat sich leider meines Wissens nach bis heute nicht bekehrt, aber der war total erschüttert von dieser Entscheidung. Weil diese Entscheidung, wenn du deine Existenz quasi zur Seite legst, aus Vertrauen auf Gott, dann der Mensch muss wirklich glauben. Verstehst du? Reden ist eine Sache. Risiken eingehen, Dinge loslassen, sich zu verändern. Dinge aufzuhören, die du schon immer gemacht hast. Frei zu werden von Süchten. Das ist eine ganz andere Kiste. Und Menschen, die dich kennen, die dich vorher erlebt haben und die diese Schritte miterleben, die sehen, ob dein Glaube lebt. Und du bist ein Zeugnis für sie. Das sagt mir alles, diese Geschichte, die Jesus erzählt mit den Schafen und den Ziegen. Wenn ich Gott vertraue, bleibt es nicht verborgen. Aber es sind nicht die Werke, es ist nicht meine Leistung, nicht, du musst jetzt nicht morgen einen Job aufgeben. Ja, das ist nicht, das ist für jeden ein anderer Plan, den Gott hat. Aber Schritte des Glaubens zu gehen, Dinge zu tun, die Gott wichtig sind, die Gott erwartet, die Gott möchte, das ist das Normale, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Das andere ist irgendwie merkwürdig. Bist du ein nehmender Mensch oder bist du eher ein gebender Mensch? Das lässt tief in deine Gottesbeziehung schauen. Bist du in deiner Beziehung zu Gott fest? Bist du vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu? Bist du bereit? Oder sagst du, oh, ich will erst noch heiraten, ich will erst noch ein Kind kriegen, ich will erst noch meine Enkelkinder sehen, ich will erst noch das, ich will erst noch das. Und alles großartige Dinge, aber es gibt nichts Großartigeres als, wie haben wir gesungen, wenn ich in deine Augen sehe, nee, bis ich dir gegenüberstehe und in deine Augen sehe, vertraue ich dir. Lieder waren total cool, haben gut gepasst. Und irgendwie hat der Bernd ganz heimlich meine Predigt schon zusammengefasst am Anfang. Hör auf Gott, mach dich breit, spiel nicht rum. So, darum geht's heute Morgen. Wie lange noch, bis Jesus wiederkommt? Hast du Öl in deiner Lampe? Das Gleichnis der doofen und der klugen Brautjungfern, die eingeladen waren, die Hochzeit mitzufeiern. Hast du Öl in deiner Lampe? Lebst du mit dem Heiligen Geist? Bist du fertig? Urlaubszeit, hast du den Koffer gepackt? Bist du bereit? Ihr Frauen, die ihr Kinder geboren habt, so ab der 30., 33. Woche spätestens irgendwann packt man die Tasche mit dem Nachthemd und dem Duschgel und dem weiß ich nicht. Ja, da macht man sich bereit. Und wenn man unterwegs ist am Ende, dann hat man sogar das Körperchen immer im Kofferraum. Also ich habe das so gemacht, ich wollte ja vorbereitet sein. Wir sind auf die Pastorenkonferenz gefahren bei einem Kind, ich weiß nicht, wer war das, der Rafa wahrscheinlich. Und einige Wochen später war Termin und da hatte ich mein Körperchen dabei fürs Krankenhaus. Sind wir fertig? Bist du bereit? Wir wissen nicht, wie lange noch. Aber es gibt einige Hinweise und die möchte ich euch erzählen darauf, dass es nicht mehr so lange dauern kann. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Gerichtslinie. Wenn wir die Bibel studieren, nicht nur das Buch der Offenbarung in dem Zusammenhang, sondern auch die Evangelien, das, was Jesus selbst sagt, in seinen Endzeitreden, Matthäus 24 beispielsweise, da sagt er, es wird eine gravierende Zunahme an Naturkatastrophen geben. Zeichen an Sonne, Mond, Sternen, am Meer, Kräfte der Himmel kommen ins Wanken, Klimaveränderungen, Hungersnöte. Einige Stichpunkte sind mir da eingefallen oder habe ich nachgelesen. Die Erderwärmung, sagt die Wissenschaft, hat in den letzten Jahren um etwa 1 Grad Celsius global zugenommen. Klingt nicht so doll viel, ich weiß. Aber die gleiche Wissenschaft sagt, dass in der Eiszeit die Weltdurchschnittstemperatur nur um 3 Grad kälter war als heute. Das heißt, irgendwie müssen diese kleinen Durchschnittsbeträge eine gewaltige Bedeutung haben. Erinnert euch an den Sommer 2003. Super heißes Jahr seit Aufzeichnung der Klimawerte. Und auch dieses Jahr, wenn wir gucken, da ist schon einiges los gewesen. Erdbeben in Italien, Tornado in Venedig. Letztes Jahr, denkt an Japan, an den Tsunami, an den Atomcrash. In der Türkei hat die Erde gebebt mit Auswirkungen bis in Griechenland. In Amerika brennt's ganz fürchterlich. Und wahrscheinlich gibt's noch eine Menge anderer Dinge, die ich jetzt nachrichtentechnisch gar nicht so mitgekriegt habe. Zunahme an Kriegen. Afrika, Asien. Politische Unruhen, ihr habt das mitbekommen, Nordafrika, da ist einiges passiert, Syrien ist in einem schlimmen Zustand. Und das sind alles Dinge, die können uns als Deutsche im sicheren, eingeglockten Land vielleicht weit weg vorkommen, aber sie sollen uns wachsam machen. Sie sollen uns denken lassen an das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und wir sollten nicht ignorant dem gegenüber sein. Auch die älteren Zeichen, die die Bibel ankündigt, sind relevant. Daniel sagt es voraus, Jesus sagt es voraus, der Feigenbaum, ein Bild für Israel, wird anfangen zu blühen. 1948 war das große Jahr der Staatsgründung. Und es gibt einige interessante Sachen über Israel herauszufinden. Wusstet ihr, dass Israel die höchste Lebenserwartung hat aller Industrienationen, die höchste Geburtenrate aller Industrienationen? Es ist faszinierend, ein kleines Land, so groß wie unser Bundesland Hessen, müsste eigentlich in der Weltgeschichte nicht bedeutsam sein. Und doch ist es so zentral und in den Nachrichten und ein Kampf tobt dort, der den geistlichen Kampf ein Stück widerspiegelt. So viele Dinge mehr. Die Einführung dieser Zahl des Teufels, das Zeichen an der Hand oder an der Stirn, um einkaufen gehen zu können. Ist nicht weit weg. Die Schnüffelchips sind überall, mittlerweile auch in den Kleidungsetiketten. So, kennt ihr die? Das habe ich neu gelernt. Die muss man dann rausschneiden, weil die werden durch Funk abgelesen und dann piepst, wenn du irgendwo aus einem anderen Markt mit deinem neuen T-Shirt wieder rausläufst. Und das sind Dinger, die brauchen keine Batterie, sind winzig klein, die haben eine Nummer. Und anhand dieser Nummer könntest du identifiziert werden und man könnte genau nachverfolgen, wo du so rumgelaufen bist und was du so gemacht hast. So, wir wissen, die Technik ist vorbereitet auf den Antichristen, die ist vorbereitet auf die letzte Zeit. Die Eurokrise. Neulich haben wir das in einer Fernsehsendung gesehen, da war ein Finanzexperte und der hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um langfristig Abhilfe zu schaffen in den Entwicklungen, die wir jetzt sehen, Griechenland und Spanien und wer weiß, was noch passiert. Entweder die Wiederabschaffung des Euros, was mit unglaublichen Kosten verbunden wäre. Ich glaube, er hat einen Billionenbetrag allein für Deutschland genannt. Das ist also total, wie viel Schulden wollen wir noch machen? Ja. Wer hat eigentlich das Geld? Wer ist eigentlich der Gläubiger von den ganzen Staaten? Also so Volkswirtschaftslehre, ich weiß nicht. Oder die Alternative zur Abschaffung des Euros wäre die sogenannte Stärkung der Staatengemeinschaft. Die Bündelung von Europa in ein System, ähnlich unserem föderalen System mit den Bundesländern, dann eben an die einzelnen Nationen und eine gewisse Zentralisierung der ganzen Geschichte. Und wenn du die Offenbarung kennst, dann weißt du, das Buch der Offenbarung spricht von einer Völkergemeinschaft, von 10 Nationen, aus denen der Antichrist hervorkommen wird. Europa sind, glaube ich, 17, aber vielleicht gibt es 7 schwächere, 10 stärkere. Lass uns das doch mal aufmerksam verfolgen. Und die Bibel und die Nachrichten mal öfters nebeneinander halten. Wie lange noch? Es sieht ziemlich interessant aus, finde ich. Die Missionslinie. Eine Sache, ein Hinweis gibt die Bibel uns auch noch. Die Bibel sagt, dass bevor Jesus wiederkommt, das Evangelium überall gepredigt werden muss unter allen Völkern. Matthäus 10 und an anderen Stellen, Matthäus 24, könnt ihr das nachlesen. Ich habe in der alten Predigt nachgeforscht von Bernd und dann habe ich ein bisschen recherchiert im Internet. Also seit du deine Predigt gehalten hast, über Zukunft ist noch was passiert. Mittlerweile ist der Stand, dass Bibelteile zumindest derzeit in knapp 2700 Sprachen vorliegen und diese werden von knapp 98% der Weltbevölkerung verstanden. Etwas über 2% fehlen noch, ist nicht viel. 98 zu 2, da ist schon viel passiert. Die Evangelisierung der Völker ist mächtig vorangeschritten. Und jeder unbekannte Völkerstamm ist adoptiert worden im Jahr 2000 von einer bestimmten Missionsbibelgesellschaft. Und die arbeiten fleißig daran, dass es weitergeht. Ja, das war mein erster Punkt. Wie lange noch? Mein zweiter Punkt heißt Schwarz-Weiß? Fragezeichen. Schwarze Hose, weißer Blazer, das ist jetzt keine Modefrage. Schwarz-Weiß hat etwas zu tun mit Weltanschauung, mit Überzeugung, mit Perspektive. Wir haben mit Heaven's Gates ein Theaterstück aufgeführt. Da manche Leute, die es gesehen haben, haben gesagt, das ist ja Schwarz-Weiß. Also das kann ja gar nicht sein. So oder so, das ist ja so extrem. Und es gibt bestimmt Bereiche, da sind Grauschattierungen okay. Ich denke nicht, dass Gott dir eine bestimmte Automarke vorschreibt oder Hobbys, Sportarten oder ähnliche Dinge. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Bereiche, wo wir nicht schwarz oder weiß kennen, wo wir nicht richtig oder falsch, gut oder böse so benennen können. Aber in allen wesentlichen Punkten, die unser Leben betreffen, bin ich der Überzeugung, gibt es nur schwarz oder weiß. Es gibt nur Gottes Wille und das, was dagegen hält. Es gibt nur ungehorsam oder gehorsam, Gott dienen oder dem eigenen Bauch, wie die Bibel sagt, unterordnen oder bockig sein, Feind Gottes oder Freund Gottes. Und manche von uns müssen ihr Leben neu durchleuchten. Philipper 3, da schreibt Paulus, ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es jetzt unter Tränen, es gibt viele, die sich durch ihre Lebensführung als Feinde des Kreuzes Christi erweisen. Sie laufen in ihr Verderben, ihr Bauch ist ihr Gott. Sie sind stolz auf das, was ihnen Schande macht. Sie haben nur Irdisches im Sinn. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Paulus schreibt es hier schon wieder. Die Lebensführung gibt Zeugnis ab, ob du Freund oder Feind des Kreuzes Christi bist. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, wenn sich jemand einbildet, er ehre Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, ist seine ganze Frömmigkeit wertlos und er betrügt sich selbst. Wie oft haben wir uns versündigt mit unserem Mund? Wie heiß ist dieses Thema? Schlechtes Reden. Oder noch eine Nummer enger, Jakobus 4. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Wie viele Gelegenheiten hattest du heute Morgen schon Gutes zu tun und bist an ihn vorbeigerauscht? Juhu, schon haben wir das Kreuz wieder nötig, schon müssen wir zu Jesus gehen. Petrus schreibt es auch, in 1. Petrus 4, gegen Ende des Kapitels sagt er, wenn einer von euch leiden muss, darf es nicht deshalb sein, weil er einen Mord oder Diebstahl oder sonst ein Verbrechen begangen hat oder weil er sich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischt. Aber wenn er leidet, weil er ein Christ ist, braucht er sich nicht zu schämen. Er soll sich ohne Scheu zum Christennamen bekennen und Gott damit ehren. Die Zeit ist da für das Gericht Gottes und es nimmt seinen Anfang bei seiner Gemeinde. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird es dann am Ende denen ergehen, die Gottes gute Nachricht ablehnen? In den Heiligen Schriften heißt es, sogar wer Gott gehorcht, wird nur mit knapper Not gerettet. Was wird dann aus dem Sünder, der Gott verachtet? Wer also nach dem Willen Gottes zu leiden hat, soll sich ganz seinem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Rechte zu tun. Errettung aus Gnade? Ohne Leistung? Ja. Aber die Errettung hat Werke. Reinhard Bonke schreibt auf seine Briefe, Mission ist Dank für Golgatha. Ich kann nicht so bleiben, wie ich war, wenn ich die Gnade Gottes empfangen habe. Das muss sichtbar werden. Jeder in meiner Klasse hat gewusst, dass ich verliebt war. Was stand in meinem Mathebuch? Bernd. Was stand in meinem Deutschbuch? Bernd. Was stand auf meinem Blog? Bernd. Was war daneben? Kleine Bleistiftherzchen. Bernd. Es kann nicht verborgen bleiben, was in deinem Herzen passiert. Die Liebe wird sichtbar werden. So, neben wem wache ich heute auf? Bernd. Preist dem Herrn. So, die Liebe soll lebendig bleiben. Schwarz oder weiß, ist Jesus noch dein Herr? Bist du noch so verliebt, wie zu Beginn deiner Beziehung, als du dich bekehrt hast? Jesus erzählt in seinem Endzeitkapiteln von einem Mann, der Gott gehorsam war, der sich ganz auf Gott eingelassen hat und der, so sagt die Schrift, zu seiner Zeit der Einzige war. Wisst ihr, wer gemeint ist? Genau, Noah. Noah hatte eine Beziehung zu Gott. Er redete mit Gott und hat Gott gefallen. 1. Mose, Kapitel 6 bis 9, könnt ihr das nachlesen. Das waren etwa 1600 Jahre nach Adam und die Leute waren total selbstsüchtig, sagt die Bibel. Sie ließen sich von Gott nichts mehr sagen, sie taten, was ihnen passte. Die Bibel nennt das gottlos. Gottlos heißt nicht, dass du dich in der tiefsten Sünde bewegen musst. Gottlos heißt einfach von Gott los sein, von Gott losgelöst. Er ist nicht mehr der Chef deines Lebens. Und Gott sagt dann zu Noah, Noah, die Menschen lassen sich von mir nichts mehr sagen und ich habe beschlossen, sie zu vernichten. Baue eine Arche und während du baust, verkündige den Menschen, dass ich beschlossen habe, ein Gericht über die Erde zu senden. Die Bibel nennt Noah auch ein Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, Noah hat seine Mitbürger aufgefordert, auf Gott zu hören, sich ihm zu unterstellen, sich ihm zu unterordnen. Und was haben sie gemacht? Haben sie nicht gemacht. So, wenn du manchmal predigst in deiner Zelle oder erzählst Menschen Dinge von Gott und die tun's nicht, sei mal ganz getrost. So eine Negativbilanz wie Noah wirst du wahrscheinlich nicht haben. Und er hat länger gepredigt als du. Der hat nämlich 100 Jahre gepredigt. Habt ihr das gewusst? Das war eine lange Zeit. Die haben wir noch nicht voll. Du nicht und ich auch nicht. Wahrscheinlich kriegen wir sie auch nicht ganz voll. So. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn verspottet. Und Als er mit den Tieren in die Arche ging, haben die sich wahrscheinlich noch mehr über ihn lustig gemacht. Aber vermutlich, die Bibel sagt ja, wer hat die Tür zugemacht? Das war nicht Noah, es war auch nicht seine Frau, es war Gott. Gott hat die Tür zugemacht von der Arche. Und er hat die ordentlich zugemacht. Und die blieb zu, bis die Katastrophe kam und das Gericht Gottes über diese Welt. Und als die Leute das gesehen haben, haben sie sich wahrscheinlich schon erschrocken, als es Klong gemacht hat. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit der Gnade leben, so sagt die Bibel. Aber wir wissen auch, dass diese Tür, genau wie die Tür der Arche, eines Tages zugeschlagen wird. Gott wird sie zumachen, niemand wird sie mehr öffnen. Und alle Entscheidungen, die dann getroffen sind, ja, die können nicht revidiert werden. Wir kennen den Regenbogen, wir kennen Gottes Versprechen hinterher, dass sich das nicht wiederholen wird in dieser Form. Aber in der Form, dass es ein Gericht gibt, dass es ein zu spät gibt, wird es sich wiederholen. Die Bibel sagt uns, in einem Brief an Timotheus schreibt Paulus, dass die Menschen in den letzten Tagen selbstsüchtig sein werden, egoistisch, den Eltern ungehorsam, Lästerer, sich um sich selber drehen. Und eigentlich ist es genauso, Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie heiraten, sie essen, sie trinken, sie tun die Dinge ganz unbedarft. Sie rechnen nicht mit Gott. Und Gemeinde hat Gott gegeben, damit durch uns die Botschaft des Evangeliums Menschen rausruft. Oh, ihr liebt mich wirklich. Ich danke euch von Herzen. Ihr lieben unsichtbaren Zuhörer, ich habe euch ignoriert bisher. Die sind nicht da. Okay. Sonst hätte ich das erklärt. Okay. Lasst uns der Heiligung nachjagen. Lasst uns Leute sein, die in der Arche sind. Denen der Sport nichts ausmacht. Schwarz oder weiß. Mein dritter und letzter Punkt heißt, wie lange noch? Bis du Gott den Platz gibst, der ihm gehört. Jemand sagte mal, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Sitzt du drauf, dann steig schnell herab. Von Birgit habe ich gelernt, Selbstmitleid ist Ausheulen an der Schulter des Teufels. Habe ich erstmal geschluckt, aber ja. Sind Gottes Prioritäten deine? Drehst du dich um dich selbst? Sind immer nur die anderen schuld? Sind Gottes Maßstäbe deine? Stellt euch doch diese Frage. Vielleicht kannst du mir was vorlesen. Ich habe euch einen kleinen Auszug mitgebracht, der uns hilft, diese Ewigkeitsperspektive zu sehen. Danke.
Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich alles aus einer neuen Perspektive. Plötzlich sind die Dinge, die ich für wichtig hielt, alle belanglos. Etwa, was der morgige Tag bringt, mein Erfolg, mein Versagen. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel bin ich überwältigt von den Wahrheiten, von denen ich wohl wusste, die ich aber nie so ganz verstand. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel begreife ich den Unterschied zwischen persönlichem Besitz, den ich mein eigen genannt und für mich selbst zurückgehalten habe, und dem, was ich davon zum Segen für andere gegeben habe. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel merke ich, dass ich die Zeit nicht zurückholen kann, die ich verplempert habe, statt sie zur Ehre meines Herrn einzusetzen. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich erstaunt, wie ziellos mein irdisches Leben oft gewesen ist. Im Angesicht des heiligen Gottes wird das irdische Leben in einer völlig anderen Perspektive gesehen. Den Himmel und die Hölle gibt es wirklich, Und von der Ewigkeit trennt dich nur ein Atemzug. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. 2. Korinther 4, Vers 18.
Ich möchte mit uns jetzt einen ersten Schritt gehen, zu reagieren. Wie lange noch, bis Jesus wiederkommt? Schwarz-weiß. Und wie lange noch, das ist eigentlich schon mein Aufruf an dich, an mich, an uns, die wir Gott unser Leben schon mal gegeben haben. Wie lange noch, bis wir Gott den Platz geben, der ihm gehört? Wie lange noch, bis er in unserem Parlament des Herzens die absolute Mehrheit bekommt? Wahrscheinlich wird er nie die 100% voll machen. Es wird die anderen Stimmen auch immer geben, die uns herausfordern, anderes zu tun. Aber ich möchte gerne mit euch reagieren und ich glaube, dass Gott dir diese Frage persönlich stellen möchte. Ob du ihm heute Morgen dein Herz neu aufmachen möchtest, ob du heute Morgen neu sagen möchtest, Gott, ich will ernst machen. Gott, ich will keine halben Sachen machen. Gott, ich will nicht lau sein, sondern ich will dir folgen. Ich will, dass dein Wille geschieht und nicht der meine. Lass uns doch aufstehen und einfach vor Gott einen Moment sein im Gebet. Und ich bin überzeugt, dass der ein oder andere von uns gespürt hat, dass der Heilige Geist dich getroffen hat. Dass es da etwas gibt, wo du weißt, da bist du nicht so ganz koscher drauf. Da gibt's Dinge, die sind zu bereinigen. Und wenn du dein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit her betrachtest, nicht aus dem Hier und Heute, dann weißt du, dass du Dinge gravierend oder auch in kleinerem Umfang verändern musst. Und ich möchte uns alle in ein Gebet führen, der Buße und der Entscheidung, wirklich ewigkeitsorientiert zu leben, für Jesus zu leben, nicht für uns selber. Ich habe einen Ring, ich habe meinen Ehering und ich habe noch einen Ring und auf dem Ring steht auf Englisch, er starb für mich und ich lebe für ihn. Den ziehe ich jeden Morgen neu an. Und wenn ich ihn anziehe, dann ist es wie ein Gebet für mich zu Gott, dass ich sage, Jesus, das ist, was ich will. Du bist für mich gestorben und ich will hier auf dieser Erde für dich leben. So, wenn das dein Herz angesprochen hat, dann lade ich dich ein, lieber Christ, bete mir nach. Vater im Himmel, ich komme in Jesu Namen zu dir. Und ich weiß, ich brauche Veränderung. Ich will ewigkeitsorientiert leben. Ich will klar den Weg gehen. Keine faulen Kompromisse machen. Dir will ich gefallen und niemand sonst. Du bist meine Nummer eins und dein Wille ist mein Wille. Herr, ich bitte dich, vergib mir, wo ich versagt habe und richte mein Herz neu auf dich aus. Danke, Geist Gottes, dass du ein gutes Werk in mir tust. Amen. Amen. Vielen Dank und nehmt auch noch einen Augenblick Platz. Jetzt habe ich noch eine Geschichte zum Schluss und dann möchte ich einladen, Gott überhaupt erstmalig einzuladen. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Sie heißt, komm, meine Freundin. Es war ihr 90. Geburtstag. Sie hatte nicht vorgehabt, so lange zu leben, aber sie konnte es auch nicht ändern. Sie wachte einfach jeden Morgen wieder auf. Im Haus ihres jüngsten Sohnes hatte sich die ganze erweiterte Familie versammelt. Sie versuchte, so überrascht zu wirken, wie man es mit 90 Jahren noch kann. Innerlich musste sie kichern. Anscheinend dachten sie, weil sie nicht mehr so viel redete, funktioniere auch ihr Verstand nicht mehr so. Wieso sollte sie überrascht sein? Seit 5 Jahren hatten sie jedes Jahr zu ihrem Geburtstag ein Überraschungsfest geplant. Wahrscheinlich meinten sie, sie hätte es vergessen. In Wirklichkeit waren sie wohl alle noch überrascht, dass sie immer noch lebte. Oh, sie hatte sie trotzdem gern, jeden Einzelnen. Auf dem Tisch lagen Päckchen mit hübschen Schleifen. Was sollte sie mit so vielen Geschenken und wie viele Paar Socken braucht eine alte Frau? Aber der Kuchen sah wirklich lecker aus. Die Urenkel hatten darauf bestanden, dass 90 Kerzen auf die Torte kamen. Der Jüngste fasste sie jetzt an der Hand. Komm, Oma, du musst sie jetzt alle ausblasen. Sie grinste und bat Gott, dafür zu sorgen, dass ihr Gebiss nicht herausfiel. Plötzlich schien die Zeit stillzustehen. Sie sah sich um und betrachtete die vielen Gesichter. Das Leben war gut gewesen, manchmal schwer, aber Gott war immer treu gewesen. Seit 23 Jahren war sie Witwe. Die letzten Jahre waren schön gewesen, dafür hatte die Familie gesorgt. Aber sie konnte nun nicht mehr an allem teilnehmen. Meistens sah sie dem Leben nur zu. Der Fünfjährige wurde ungeduldig. Komm, Uroma! Ehe sie noch Luft holen konnte, hatten die Kleinen gemeinsam alle Kerzen ausgepustet. Wer jetzt noch von der leicht bespuckten Torte aß, musste schon ein Blutsverwandter sein. Später saß sie vor ihrer Frisierkommode und die Schwiegertochter zog die Nadeln aus ihrem dünnen weißen Haar. Sie blickte in den fast blinden Spiegel. Wann war sie so alt geworden? Wo waren die Jahre hin? Die Schwiegertochter bürstete sacht die dünnen Strähnen und plapperte ununterbrochen über den Abend. Als sie ihr ins Nachthemd und ins Bett geholfen hatte, war die alte Frau nur noch müde. Schon beim Hinlegen tat ihr jeder Knochen weh. In der weichen Matratze schien sie fast zu versinken. Sie lehnte sich zurück und blickte hinaus zu den Sternen. Der 10-Uhr-Zug ratterte über die Brücke und sie fror bei der Erinnerung daran, wie sie im kalten Wasser darunter getauft worden war. Sie lächelte und flüsterte dem Heiland, den sie seit ihrer Kindheit liebte, ein Gute-Nacht-Gebet zu. Sie sagte nicht viel. Danke, Herr Jesus, danke. Sie hatte kaum die Augen geschlossen, da war sie auch schon eingeschlafen. Plötzlich wurde sie von der schönsten Stimme, die sie je gehört hatte, aus dem Schlaf gerissen. Da stand ein Mann. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Jetzt ist die Zeit des Singens gekommen. Wo wirst du sein in diesem Moment? Nicht jeder stirbt sanft im Bett. Haben wir alles vorgespielt und uns Gedanken drüber gemacht. Heaven's Gates war eine Botschaft für Menschen, die Gott nicht kennen. Aber war es nicht auch eine Botschaft für uns? Können wir nicht auch den Gedanken sehen, hey, es geht vielleicht nicht mehr um Himmel oder Hölle bei dir, aber es geht um, wie lebe ich mein Leben mit Gott? Und diese Frau wusste, sie sah dem Tod ins Auge, sie hat ihn ja früher schon erwartet, 90 Jahre ist sie geworden, welch ein gesegnetes Alter, sein schöner Abschied. Sie hat gewusst, wo sie hingeht. Aber nicht jeder weiß das. Und wir möchten keinen Gottesdienst zu Ende gehen lassen, ohne die Gelegenheit anzubieten, mit Gott in Verbindung zu treten. Das hat nichts mit Gemeindemitgliedschaft oder irgend sowas zu tun. Es hat etwas zu tun damit, wo stehst du, wo stehen Sie mit Gott? Wenn Sie herausgehen und bevor das Endspiel der Fußball-EM beginnt, nicht mehr hier auf dieser Erde lebendig sind, wo werden Sie sein? Wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? Ist alles fertig? Ist der Koffer gepackt für den Himmel? Ist die Karte abgeholt in die Ewigkeit mit Gott? Und das ist ein Geschenk, das Gott uns macht, in Christus, in seinem Sohn. Die Bibel sagt, alle Menschen haben Übles gemacht. Es ist keiner, der sich einbilden kann, ich bin so heilig, dass ich den Maßstäben Gottes entspreche. Und wenn das jemand denkt, nehme ich mir ganz viel Zeit für sie nach dem Gottesdienst und dann schauen wir mal, ob wir nicht doch noch was finden. Wir werden viele Dinge finden. Aber Christus hat den Lohn der Sünde bezahlt. Er ist für mich gestorben. Jede Sünde kostet das Leben. Jede Sünde hat eine Rechnung. Man kann die Rechnung selber bezahlen oder man kann sagen, bitte Gott, ich glaube daran, dass Christus für mich gestorben ist. Bezahl du die Rechnung für meine Schuld. Vergib mir, mach mich neu, reinige mich davon. Ein Gebet, wie Bernd vorhin gesagt hat, macht den Unterschied zwischen ohne Gott leben und sterben und mit Gott leben und sterben. Es kostet nichts und alles. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Es kostet unser Leben und doch kostet es uns nichts wirklich. Aber ihn hat es alles gekostet. Und du bist Gott so wertvoll, sie sind Gott so wertvoll, dass er diese Bürde auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Aber wir sind keine Marionetten, wir müssen uns dafür entscheiden. Es stimmt nicht, alle kommen in den Himmel, weil sie so brav sind. Die da reinkommen, die kommen da rein, weil Christus so brav war, weil Christus ohne Sünde war und weil Christus gestorben ist an unserer Stelle. So lade ich euch ein, nochmal aufzustehen. Und nochmal lade ich ein, mit mir zu beten, mir nachzubeten. Wer das möchte, wer sagen möchte heute Morgen, ich bin mir nicht sicher, wo ich hinkomme, wo meine Ewigkeit sein wird. Ich bin mir nicht sicher, was mit meinem Leben ist. Oder sie haben gesagt, oder du sagst heute Morgen, ich habe mit Jesus noch nie so richtig gesprochen im Gebet. Ich habe das nie gemacht, das so persönlich genommen, was er am Kreuz getan hat. Dann bitte ich euch, betet folgendes Gebet mir nach. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben und Schuld auf mich geladen. Heute Morgen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld und reinige mich. Ich will dein Kind sein, Gott, und dir folgen, mein ganzes Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn während unsere Augen geschlossen sind, lass deine Augen geschlossen, bleib einen Moment stehen, möchte ich fragen, ist jemand in unserer Mitte heute Morgen, der das entschieden hat, zum ersten Mal, dann bitte ich Sie herzlich, heben Sie doch Ihre Hand, dass ich es sehen kann hier vorne, und ich würde Sie gern noch segnen, und wir möchten Ihnen als Gemeinde was schenken, ein kleines Startpaket für das Leben als Christ. Ist jemand hier heute Morgen? Schämen Sie sich nicht, Jesus hat sich nicht geschämt. Ist jemand da, der diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hat? Dann heben Sie doch die Hand, dass ich es sehen kann. Okay, es ist niemand da. Und wenn, doch, es sind zwei da. Schön, wir freuen uns riesig. Seid ihr ganz mutige Kinder? Kommt ihr zu mir nach vorne? Klar, ich weiß auch nicht. Dann möchte ich euch gerne beglückwünschen, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Finde ich cool. Lasst uns den beiden doch mal einen herzlichen Applaus geben. Darf ich wissen, wie ihr heißt?
Phil und Celine.
Phil und Celine. Ihr seid Finn und Celine. Ihr seid Geschwister? Mhm. Cool. Und ihr habt das eben von Herzen mitgebetet? Mhm. Dann sagt die Bibel, dass die gerade jetzt eine Party feiern da im Himmel, weil sie sich darüber freuen, dass ihr auf Gott zugegangen seid. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Daneben stehen der Wolfgang und die Birgit. Die sind ganz nett. Und die würden euch mitnehmen. Vielleicht können auch eure Eltern mitgehen oder einer, wie ihr das möchtet. Und die möchten euch gerne noch was schenken. Hier um die Ecke. Die schenken euch was. Beten kurz für euch und dann seid ihr wieder da. Ist das in Ordnung? Super. Vielen Dank. Coole Sache. Ja, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt dürft ihr predigen. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt, sagt Paulus. Und ich lese es uns kurz und dann lasst uns das Abendmahl feiern. Ihr dürft gerne nochmal Platz nehmen. Wir bleiben heute Morgen wach, ne? So merken wir sofort, wenn einer eingeschlafen ist. 1. Korinther 11, Vers 23 und folgende. Sagt die Bibel uns, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.